Einen schönen guten Morgen an diesem Sonntag wünsche ich Ihnen. Bei mir auch heute Morgen ist zu Gast Dr. Bischof Christian Stiefleiter. Ich glaube, man sagt das andersrum, ne? Bischof Dr. Christian Stiefleiter, so rum. Und nein, das ist kein Scherz und keine KI-Begrüßung. Und auch der Mann ist echt. Schönen guten Morgen.
Oh, guten Morgen, lieber Herr Wittke. Was soll ich dazu sagen?
Ja, vielleicht am besten gar nichts. Aber ich sage es gerne nochmal, der Doktortitel ist echt bei Ihnen, aber Sie sind kein Arzt. Und zu mehr dazu vielleicht gleich nochmal.
Oh, lieber nicht, oder? Lassen Sie uns lieber Gottesdienst feiern.
Ja.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Und ja klar, also ich könnte das Thema auch auslassen, aber es gehört ja auch irgendwie dann doch in Ihren Themenbereich, lieber Herr Bischof. Also wer es nicht mitbekommen hat, Donald Trump hatte Anfang der Woche ein mit KI generiertes Foto gepostet, in dem er sich selbst als Jesus darstellt und dabei einen Menschen heilt. Auf Nachfrage hat Donald Trump dann aber gesagt, das sei gar nicht Jesus, den er da darstellen wollte, das sei ein Doktor, der Menschen heilt, weil die USA so eng mit dem Roten Kreuz zusammenarbeiten würden. Noch dazu hat er den Papst beschimpft. Also klar, Papst, katholisch, Sie, Herr Bischof, evangelisch, aber trotzdem, da interessiert es mich schon, wie das bei Ihnen als Geistlicher angekommen ist.
Okay, also erstens, lieber Herr Wittke, es ist die Ursünde und das Urproblem des Menschen, Gott sein zu wollen, wie Gott oder eben Gott selbst Schöpfer, Macher und Retter von allem sein zu wollen. An Donald Trump kann man das bis zum Extrem beobachten, in furchtbarer Weise und leider eben dann bei dem, der das mächtigste politische Amt der Welt bekleidet. Schwer zu ertragen, sage ich mal, diese ungeschminkte Vorführung von menschlicher Hybris und ihrer ja dann irgendwie auch wieder jämmerlichen Form. Es führt uns menschlich ja ins Jämmerliche immer wieder, dieses wir wollen wie Gott sein. Oft genug spüren wir das ja auch an uns selbst, denn wir sind alle nicht frei von diesem Gedanken. Das andere, was Sie ansprechen, ich fühle mich mit den Äußerungen von Leo, also dem Papst, sehr verbunden, wenn es darum geht, der Politik und hier eben dem amerikanischen Präsidenten mit aller Klarheit zu sagen, was die Bibel sagt, was die Stimme des Evangeliums ist. Papst Leo oder auch Bischofin Buddy über einem Jahr bei der Einführung des Präsidenten, sie nehmen die Stimme des Evangeliums wahr und das ist gut so, richtig so. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten besonders nötig und eine Gesellschaft ohne diese andere Stimme, die dann eben durch die Kirche laut wird. Eine Gesellschaft ohne eine solche kirchliche Stimme, die uns an die Urwerte dieses Lebens erinnert und an Gott. Wer würde das eigentlich wollen?
Donald Trump, der hat ja übrigens sogar nochmal nachgelegt, ne, und ein Foto gepostet, auf dem er von Jesus umarmt wird. Also er ist nicht mehr selbst Jesus, aber er wird von Jesus umarmt und beide sind dann sehr andächtig mit geschlossenen Augen drauf zu sehen. Also der Mann ist irgendwie nicht mehr ernst zu nehmen, oder?
Nein, aber es ist schön, dass Sie das nochmal erzählen. Die biblische Geschichte oder die Geschichten, die wir heute hören, die haben etwas damit zu tun, Jesus nahe sein zu wollen. Ich nehme es mal von diesem ständigen, furchtbaren Wahrnehmen dieses Präsidenten weg und führe uns auf die Urthemen, die darin stecken. Das ist mir wichtiger für diese Stunde.
Sehr gerne. Nein, da mache ich gerne mit, aber das hat mich doch schon sehr, sehr interessiert, wie das so bei Ihnen angekommen ist. Ich habe zu Hause immer noch einige Schoko-Osterhasen stehen und freue mich auch darüber und mag die auch erst nacheinander vernichten und vor allem erinnern die mich immer daran, Ostern, wir haben Ostern gefeiert, ist noch gar nicht so lange her und doch schon wirkt es so weit weg. Es gibt Hoffnung, Ostern, es kann einen oder auch mehrere Neuanfänge geben, das kann wirklich funktionieren. Ich will unbedingt daran glauben, Restart, Veränderung, Neuanfang, was mir letzte Woche und das ist ja erst nach unserem letzten Gottesdienst im Gespräch passiert, was mir letzte Woche so einen richtigen Hoffnungsboost gegeben hat, das ist die Wahl in Ungarn gewesen. Ja. Ne? Freie, demokratische Wahlen und die Menschen wählen nicht Extremismus und Ausgrenzung, sondern wählen Freiheit, Frieden und Miteinander. Das ist wirklich ein richtig strahlender Hoffnungsschimmer gewesen, oder?
Absolut, da kann ich Ihnen einfach uneingeschränkt zustimmen, lieber Herr Wittke. Und ich war ja in der letzten Woche ein paar Tage in London und in der deutschen Botschaft dort trafen wir als erstes einen Mitarbeiter in der deutschen Botschaft, der aus Ungarn kommt.
Ah.
Und er war einfach froh und stolz, dass er wieder so gerne sagen konnte, dass er Ungar ist.
Ja.
Es macht etwas mit uns, glaube ich, mit Menschen, wenn wir unseren Mut leben und wenn wir unsere Demokratie leben, auch wenn nicht gleich alle Probleme gelöst sind, aber der aufrechte Gang, der macht etwas mit uns Menschen.
Ja, das tut gut, das tut so gut. Wegen des markanten Namens habe ich den Sonntag, die Überschrift des vergangenen Sonntags noch ganz gut behalten. Quasimodo, Quasimodo Geniti, mit der Geschichte vom ungläubigen Thomas dann auch noch, also nicht nur mit dem Glöckner von Notre Dame. Worum geht es aber übergeordnet heute an diesem Sonntag?
Ja, es ist der Sonntag, also der zweite nach Ostern, mit dem langen lateinischen Namen Misericordias Domini.
Aha.
Barmherzigkeit Gottes heißt das auf Deutsch. Also Misericordia, Cordia, das sind die Herzen. Herzen für die Armen, die Erde sei voll davon. Das ist ein Zitat aus dem 33. Psalm. Barmherzigkeit, der Sonntag vom guten Hirten wird er auch bei uns genannt. Also der Sonntag nach Ostern, der sich ganz dieser Frage, was sind eigentlich gute Hirten? Also was sind Menschen, die in guter Weise Verantwortung und Leitung übernehmen? Insofern sind sie mal wieder genau mit der richtigen Frage hier eingestiegen. Und zu diesem Sonntag gehört der Psalm, den viele Menschen auswendig können, ganz viele schon mal gehört haben. Der Psalm vom guten Hirten, aus dem früher auch ganz viele Menschen ihren Taufspruch oder ihren Trauspruch hatten und der so gut tut, weil er in die tiefen Schichten unseres Glaubens führt, dass ich ihn an dieser Stelle einmal lesen möchte.
Gerne, sehr gerne.
Der 23. Psalm, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da.
Ich bin dann jetzt gespannt, wie sehr uns die heutige Bibelstelle nochmal an die Ereignisse zu Ostern erinnert oder ob das jetzt mehr und mehr in den Hintergrund rückt und wir so ein bisschen wieder in allgemeinere, sag ich mal, Bibelstellen gehen.
Also der Sonntag vom guten Hirten hat lauter Bibelstellen, bei denen es sich um dieses Motiv vom guten Hirten dreht. Also die Frage, wie das Sammeln und Führen und Weiden und Begleiten von Menschen im Glauben geschehen soll und wie das überhaupt geht, Menschen begleiten und leiten und führen, so dass es dem Leben und der Gemeinschaft dient, den Menschen dient, dem Weg der Gerechtigkeit und dem Weg durch Gutes und Schweres hilft. Insofern, ich habe es ja schon gesagt, haben Sie heute, glaube ich, mit dem KI-Bild am Anfang ganz richtig angefangen. Mhm. Ich sag mal salopp, Donald Trump möchte gerne der, wie er das gute dann immer sagt, der beste Hirte
der
ever
beste
sein. Aber der wahre gute Hirte ist eben Jesus, ist Gott selbst.
Mhm.
Er ist der eine und einzige und er sendet alle anderen. Die Bibelstelle heute dazu, also eine der vielen schönen für diesen Sonntag, findet sich unter den Geschichten um den Auferstandenen. Auch das war ja Ihre Frage.
Ja, ah ja.
Wie ist das? Sind wir noch nah an Ostern? Ja, also nach Kreuzigung und Auferstehung begegnet Jesus vielfach den Jüngern. Sie haben das schon erwähnt, da ist diese Geschichte von dem Thomas, der seine Hände erst in die Wunden legen will und muss, um zu glauben. Heute hören wir eine Geschichte, die ist auch aufgezeichnet bei Johannes im Evangelium, im 21. Kapitel und es geht genau um die Fragen, die wir angesprochen haben. Ich lese Johannes Kapitel 21, das Evangelium nach Johannes. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach.
Diese Bibelstelle, die ist mir ein bisschen rätselhaft. Ja. Also die fängt ja fast so an oder entwickelt sich so wie ein Witz. Also zum ersten Mal kommt ein, ne, fragt ein Petrus zum ersten Mal, oder nee, fragt ein Jesus den Petrus zum ersten Mal, dann zum zweiten Mal, dann zum dritten Mal. Und dann noch dieses, hast du mich lieb? Das ist, also okay, naja, aber da dachte ich schon, okay, darauf könnte ich irgendwie eingehen. Aber dann habe ich es am Ende gar nicht verstanden. Ich bin auch so bei dem Wort Gürten hängen geblieben. Yeah. Früher hast du dich irgendwie anders
hast
gegürtet.
Hast du dich gegürtet? Was gingst wo du hin? Weil Gürten heißt sozusagen, sich festmachen. Man muss sich die Kleidung von damals vorstellen, wo es ja wirklich darum ging, die Gewänder sozusagen festzuzurren, um dann in einer guten Weise auch gehen zu können, sich bewegen zu können. Und das, so heißt es ja an der Stelle, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, also senden, also schicken, wo du nicht hin willst. Das ist einer der, ja, ich finde, einer der stärksten Sätze überhaupt.
Moment, stärksten Sätze überhaupt. Ich hab den immer noch gar nicht verstanden. Also auch im Zusammenhang vorher, er fragt immer so, hast du mich lieb? Und dann sagt er, ja, hab ich. Und dann sagt er, dann mach mal hier, hüte mal die Schafe und die Lämmer und so alles Mögliche. Und dann dachte ich, da kommt noch irgendwie eine Pointe oder dass Petrus sich beschwert, warum soll ich jetzt, nur weil ich dich lieb habe, irgendwie deinen Job da, deine Arbeit machen mit den Schafen und so. Und dann kommt irgendwie eine andere Geschichte. Also ich verstehe das gar nicht mit dem Alten und dann folgst du jemandem anderen nach. Ich ist nochmal hä, also nicht mehr, sondern hä, ich verstehe es nicht.
Sehr schön. Okay, also dann gehen wir mal mitten rein. Ja. Ich fange mal auch da vorne an, wo Sie erst angefangen haben. Ja. Wie so mit dem dreimal.
Ja.
Also dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb? Dreimal will er wissen, geht es dir eigentlich, Petrus, um mich? Geht es dir um die anderen Menschen? Oder geht es dir um dich? Da steckt in der Frage mit drin, hast du mich lieb? Oder wirst du mich, und deswegen dieses dreimal, oder wirst du mich am Ende verleugnen und verraten? Denn es ist ja der gleiche Petrus, der noch kurz zuvor dreimal gesagt hat, ich kenne den nicht, bis der Hahn gekräht hat.
Jetzt geht's aber sozusagen, jetzt geht's aber da für mich schon wieder los, weil wir ja nach Ostern sind und so. Ich dachte, und wir hatten ja immer so diese Geschichte nach Ostern, Jesus tot, und dann erscheint er den Jüngern wieder. Ach, das ist noch jetzt eine Geschichte vor seinem Tod.
Das ist die Geschichte davor, und das ist gewissermaßen,
müssen wir doch sagen.
Ja, deswegen sind wir doch hier und reden miteinander und machen nicht nur meh, meh, meh. Ja, okay, oder was so.
Also vorher.
Ja. Na, das ist sozusagen das Auflösen oder das die Geschichte neu schreiben auf der alten Geschichte. Das ist ja für uns oft auch ganz wichtig. Genau an den Stellen im Leben, wo wir das Gefühl hatten, da sind wir in die falsche Richtung gegangen. Für uns noch einmal sein zu können, noch einmal zurückzugehen und jetzt anders reagieren zu können. Und im Grunde ist dieses dreimal Fragen, hast du mich lieb, als ob Jesus ihm dabei hilft, aufzulösen, dieses dreimal hat er an der Stelle gesagt, ich kenne den nicht, ich
gehöre nicht zu dem. Ja, müssen wir auch nochmal
starke Rückblick Geschichte halten. Von der Leugnung des Petrus, bis der, und du wirst mich noch dreimal verleugnet haben, bis der Hahn kräht.
Petrus ist nicht der Judas, das müssen wir auch nochmal sagen. Petrus
ist nicht der Verräter, sondern der Leugner. Aber es ist immerhin der, auf dem sozusagen das Fundament jetzt dieser Jesusbewegung, dieser, ich sag ruhig mal, Kirche, an der Stelle wächst und der gesandt wird genau für diese Aufgabe. Also so wie Sie es jetzt eben gesagt haben, Jesus ist gekreuzigt worden, auferstanden, jetzt aber sozusagen in diesem die Menschen schicken und senden, um dieses Werk weiterzutragen.
Und könnte man sagen,
diese Liebe und Barmherzigkeit.
Und könnte man sagen, Petrus soll sich jetzt sozusagen an dieses Gespräch von damals erinnern können, weil damals hat er eben gesagt, ja, ich habe dich lieb und ich mache das alles. Und jetzt wird ihm vielleicht dann bewusst, ach guck mal, das hat Jesus damals damit gemeint.
Ja, so könnte man es übersetzen. Ich würde eher denken, es geht ja darum, jetzt das für uns alle als so die Prüfung unseres Lebens anzusehen. Petrus wird jetzt dreimal gefragt, so wie er damals dreimal gefragt wurde, so wie das oft für uns im Leben ja auch ist, dass wir mit dem, was uns direkt angeht, was unser Auftrag ist, manchmal das nicht beim ersten und beim zweiten Mal erkennen, sondern lieber was anderes machen, lieber in eine andere Richtung laufen und sozusagen bis zu dem Moment, wo wir die richtige Entscheidung für uns treffen und diesen Weg, den Jesus da und Gott für uns vorsieht, auch tatsächlich auf uns nehmen können, so einen Schritt des eigenen Durcharbeitens brauchen. Mhm. An dieser Stelle ja so, dass er dreimal das Gleiche sagt, bis er traurig wird, steht da ja extra. Mhm. Petrus wurde aber traurig, dass Jesus ihn das nun zum dritten Mal gefragt hat und es ja irgendwie auch so wirkt, als ob er ihm das nicht ganz glaubt, aufgrund der Geschichte. Auch das ist ja etwas, was wir aus dem Leben gut kennen. Also bis wir uns oder anderen Menschen etwas glauben können, müssen wir manchmal mehrfach nachfragen. Und dann kommt die Pointe an dieser Stelle, dass er sagt, okay, ich sag's jetzt mal in meinen Worten.
Er sagt, bitte?
Ja. Okay, pass auf, dann gehört dazu Folgendes. Eine ganze Weile im Leben hast du sozusagen sagen können, ich gehe den Weg, den ich gerne am liebsten hätte. Jetzt sage ich dir, du bist an der Stelle im Leben angekommen, wo ich dich senden werde. Und das bedeutet dann in der Nachfolge Jesu, in dem Weitertragen von Liebe und Barmherzigkeit, in der Nachfolge, wie wir dann sagen, eben auch dahin gehen, wo wir oft nicht hinwollen und in Widerstände führt und in Auseinandersetzungen. Und damit haben wir heute auch angefangen, wenn wir an die Bischöfin Buddy denken, die dem amerikanischen Präsidenten gegenübergetreten ist und nichts weiter getan hat, als ihn an Barmherzigkeit zu erinnern, um dann in einen Sturm von Shit und Beschimpfung zu kommen. Oder wenn wir auch an die Auseinandersetzung, die Sie vorhin erinnert haben, zwischen dem Hirten Leo, dem Bischof von Rom, dem Papst, in der Auseinandersetzung zu kommen, dann sind das ja in der Regel Wege, auf die wir nicht wollten, wenn es in unserem eigenen Leben darum geht, etwas festzuhalten und zu bekennen und da durchzugehen und zu sagen, das ist aber der Weg der Liebe und der Gerechtigkeit, selbst wenn ihr jetzt alle lieber mal irgendwas ganz anderes wollt, dann sind das Orte und Zeiten und Wege, an die wir nicht wollten. Und deswegen sage ich, und führen, wohin du nicht willst, ist mit der stärkste Satz an dieser Stelle. Es ist zu einem Leitsatz einer ganzen Generation geworden, die für sich oft erfahren musste, jetzt denken wir mal Jahrzehnte zurück, dass sie Lebenswege gehen musste, von denen sie damals schon, aber vor allem im Nachhinein gesagt hat, diesen Weg wären wir lieber nicht gegangen. Und wenn wir jetzt an die Welt heute denken, und was es für viele Menschen bedeutet, um ihr Leben zu ringen oder einen Weg in diesem Leben zu finden, dann ist das oft genug, gerade in der Hingabe für andere, ein Weg, der ganz viel damit zu tun hat, dass es nichts ist, was wir uns selber ausgesucht haben, sondern dass es etwas ist, worauf Jesus uns gesetzt hat und worauf wir mindestens vertrauen, dass er da ist und der gute Hirte ist, der mit seinem Stecken, sage ich jetzt mal, sozusagen mit dem, was Hirten so hatten, immer wieder da ist, um den Weg zu bereiten, aber auch natürlich um zu tragen. Am Ende ist das Bild vom guten Hirten ja dieses wunderbare Bild, wo er die anderen trägt.
Und ein Schaf auch allein, ja. Das kleinste.
Ich war jetzt so ein bisschen zögerlich, weil wir ja dann immer auch an die Grenzen des Hirtenbildes kommen. Also so mit den, wir haben ja hier auch mit Mäh gespielt. Also so das Verständnis von glaubenden Menschen als dumme Schafe.
Das kam mir jetzt diesmal nicht in den Sinn. Ja,
auch der falsche Gebrauch dieses Hirtenbildes manchmal, dass dann so was Possierliches und wie so ein schönes Ölbild aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert hat. Dann kommt man immer an die Grenzen. Ich finde, gerade heute, in den Zeiten, die an vielen Stellen so hart und schwierig sind, in dem, was wir sehen, ist dieses Bild von dem, der führt, wohin ich nicht will, aber da auch trägt und begleitet, ein sehr starkes und tröstliches Bild.
Danke für die Übersetzung. Ich habe kürzlich einen Kommentar zum Krieg im Sudan gehört. Da hieß es, der Krieg und die Krise im Sudan und die humanitäre Katastrophe, die es dort gibt, die ist nicht etwas, was von der westlichen Welt vergessen worden ist, sondern man hat sie nie wirklich wahrgenommen. Und ich fühlte mich da durchaus ertappt und angesprochen, weil ich viel zu wenig dann letztendlich darüber weiß und mitbekommen habe. Nur so, ja, im Sudan gibt es irgendwie eine ganz schön schwierige Situation. Dass aber in diesem Konflikt bereits rund 150.000 Menschen getötet worden sind in den letzten rund 3 Jahren und rund 30 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, so richtig klar habe ich mir das nie gemacht. Also ein Teil meiner Fürbitte heute geht auf jeden Fall an die Menschen im Sudan.
Gott, wir sehen oft nur auf uns und übersehen so viel Leid, so viel Schmerz. Wir bitten dich für die Menschen im Sudan, für die Opfer eines entsetzlichen Milizenkrieges, für die vielen, die um ihr Leben ringen und für uns, für die Weltgemeinschaft, bitten wir, dass wir tun, was hilft und unseren Blick nicht abwenden, sondern wirklich sehen. Bitten, dass die Hilfsorganisationen da sind, geschickt gesendet. Das bitten wir, Gott. So viel in diesem Leben führt durch Tal und wohin wir nicht wollen. Wir bitten dich, sei bei uns, sei guter Hirte oft in schwierigen Zeiten. Führe zusammen Weide, schenk Ruhe auch an Oasen, schenk Pausen in der Zeit. Eröffne grüne Auen, jetzt zumal, wenn es Frühling ist. Das bitten wir. Gott, für die Verantwortlichen bitten wir, dass sie nicht schlechte Hirten, sondern gute, auf das Wohlbedachte in deinen Fußspuren folgende sind, dass sie sich selbst nicht für alles und den Besten halten, sondern tun, wofür sie da sind. Das bitten wir. Gott, für das Leben danken wir, für Wege und Möglichkeiten, für Umwege auch und für Hoffnung und Zuversicht, dass dein Auftrag uns leitet, dein Sohn der Weg ist, deine Liebe uns berührt und führt und uns neu macht.
Amen. Man merkt es der Natur jetzt auch wieder so richtig an, ne? Dieser Wechsel aus Sonne und dann ein paar Regenschauern und dann wieder Sonne und jetzt auch die immer wärmeren Temperaturen. Das lässt alles so richtig aufblühen, dieser sanfte Wechsel. Also nicht Sturzregen und Überschwemmung und dann wieder Hitze, sondern dieses sanfte Hin- und Herschwingen, wie so ein ruhiger Seegang. Das tut gut und nach einer weiteren aufregenden, wechselhaften Woche darf jetzt zumindest für einen kurzen Moment eben wieder Ruhe einkehren. Wir kommen zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, ich habe das Gefühl, die Kirschblüte, haben Sie die eigentlich schon wahrgenommen?
Mhm. Erstmal, das vorweg. Doch. Ja. Na, also zumal es ja, wenn ich das sagen darf, noch einmal, in London blüht schon ein bisschen weiter.
Nun prahlen Sie aber auch sehr hier, dass Sie in London gewesen sind. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich war im letzten Jahr in London.
Da blühen schon, was wir jetzt ja auch bald haben, die Kastanien mit den also das sind ja, Kastanien sind ja für mich die Frühjahrsweihnachtsbäume, weil wenn man die anguckt, ein bisschen aus der Entfernung, da haben ja alle so schöne Kerzen sozusagen draufstehen.
Ah, die blühen, ja, also noch nicht die Kastanienfrüchte.
Das sind die Früchte, lieber Herr Wittke. Also, und jetzt im Frühjahr ist die Blüte, ja, ist übrigens bei den Kirschen nicht anders, mit denen Sie gekommen sind. Ne? Ja. Jetzt hängen da nicht die Kirschen, sondern jetzt hängen da diese wunderschönen, das wollten Sie doch eigentlich sagen.
Ich finde es super, dass Sie mir nicht rosa, nur die Bibelstelle erklären, sondern auch die Botanik. Ich finde das wirklich super.
Eigentlich Bibel und Botanik.
Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes raus, nämlich dass die Kirschblüte in Japan so ein bisschen, scheint mir so ein bisschen was wie Ostern bei uns ist, weil die Kirschblüte steht in Japan für Schönheit, Vergänglichkeit, weil die Blüten eben so recht schnell auch wieder abfallen, aber eben auch für immer wieder Neubeginn, weil die Blüten kommen auch immer wieder.
Ich werde Ihnen diese Poesie nicht weiter erklären, sondern mich daran freuen, dass die hoffentlich durch die ganze Woche trägt. Kirschblüten à la Wittke.
Klingt wie ein Rezept.
Ja.
Wie ein Rezept für die nächste Woche. Kommen Sie gut durch die nächste Woche.
Alles Gute, eine Woche voller Segen wünsche ich Ihnen.